have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und mir virtuell gegenüber, endlich wieder, muss man sagen, gleich ein paar Worte dazu, sitzt der wundervolle, der wiedergenesene, der in aller Frische auftretende Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Spätnachmittag, Frühabend.
Ich grüße dich. Einen wunderschönen Spätnachmittag. Wenn man so aus dem Fenster guckt, dann könnte man fast denken, es wäre schon die tiefste Nacht. Dabei ist es noch nicht mal 18 Uhr. Was liebe ich den Winter? Du hast gerade schon erwähnt, wir sind wieder da. Nach langer, langer Zeit. Die letzte reguläre Folge ist auf den Tag genau 3 Wochen her. Danach war ich in New York City. Danach waren wir beide krank. Mal der eine, mal der andere, dann wieder der eine, dann wieder der andere. Und heute ist der erste Tag seit über einer Woche, an dem wir uns beide gleichzeitig in der Lage fühlen, einen Podcast zusammen aufzunehmen. Das haben wir jetzt miteinander vor. Ich freue mich.
Ich freue mich auch, Mann. Dickes Sorry an euch, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir wissen, die Zeit war schwer ohne uns, aber jetzt sind die Papas wieder da. Es war wirklich der Wurm drin die letzten Wochen. Also es fing ja schon an, in der Woche, in der du in New York warst, hatte ich ja eigentlich vor, mit einem Gast eine Folge aufzunehmen, trotzdem für euch. Der wiederum musste dann aber krankheitsbedingt absagen. Dann hat's dich erwischt in der Woche, nachdem du wieder da warst. Dann hat's jetzt mich erwischt letzte Woche. Also wirklich, wenn's mal läuft, dann läuft's. Aber wir sind wieder da und wir hoffen natürlich, dass das auch so bleibt. Wir sind voller Tatendrang für die nächsten Wochen. Wir haben uns vorher auch schon abgesprochen, haben einen kleinen, aber feinen Plan aufgestellt, was wir die nächsten Wochen so mit euch vorhaben. Dazu am Ende dann aber mehr, würde ich sagen, weil wir haben heute etwas sehr Cooles zu besprechen. Es geht nämlich um, was heißt was Cooles? Etwas Unschönes zu besprechen, aber es ist ein Thema, das zumindest interessant ist und viel Gesprächsstoff hergibt. Wir wollen uns heute mit der Verletzungsepidemie in der NBA beschäftigen. Also ein bisschen die Gründe erörtern, warum es aktuell so viele Verletzungen geben könnte, was die Probleme sind, wo die Probleme liegen innerhalb der NBA, wo vielleicht mögliche Lösungen sind. Und das alles aus unserer bekanntlich sehr fundierten medizinischen Expertise heraus. Es war deine Idee, über dieses Thema heute zu sprechen. Deswegen würde ich dir, wenn es dann ins Hauptsegment geht, nachher nochmal den roten Teppich ausrollen für eine kleine Einleitung. Aber ich würde sagen, ich übergebe dir jetzt erstmal den Gesprächsball, denn du bist auch heute mit der ersten Headline dran.
Und diese Headline lautet: Jimmy Butler wird in keiner Welt zu den Phoenix Suns wechseln. Da gab es in den letzten Tagen eine Menge Trubel, eine Menge actually Drama sogar, wo sich Spieleragenten mit Newsbreakern und Journalisten öffentlich rumgezankt haben. Das volle Paket, die NBA, wir kennen es, einfach eine große Reality-TV-Show und das 365 Tage im Jahr. Rund um die Uhr, kurze Background-Story, Jimmy Butler hat zwar nicht offiziell einen Trade gefordert, aber es ist geleakt worden und Shams meinte, er hat noch nie eine Story rausgehauen, die so auch quasi gewettet, so hat er es ausgesprochen, die so quasi fundiert auch war und so auch belegt mit beziehungsweise von Leuten, die mit der Situation sehr vertraut sind. Jedenfalls ist da eine Liste geleakt von Teams, für die Jimmy Butler lieber spielen würde aktuell als die Miami Heat, und auf dieser Liste stehen die Dallas Mavericks, Houston Rockets, Golden State Warriors und anscheinend auch Phoenix Suns. Und wenn man den Gerüchten glauben darf und vielleicht auch dem, dass die Wahl von Jimmy Butlers neuer Haarfarbe nicht ganz zufällig ist, dann sind die Phoenix Suns wohl das Team, für das Jimmy Butler am liebsten spielen würde, zu dem er am liebsten wechseln würde. Und das Interesse scheint wohl auch nicht einseitig zu sein, sondern auch von Seiten der Phoenix Suns auf jeden Fall da zu sein. Dort soll man sehr daran interessiert sein, Jimmy Butler reinzuholen und eine neue Big Three zu formen, bestehend aus Kevin Durant, Devin Booker und Jimmy Butler. Heißt, man möchte sich wohl von Bradley Beal trennen, dem Experiment ein Ende setzen, was unter anderem daran liegt, dass Bradley Beal nur noch ja ein Schatten des Spielers ist, der er mal war und anscheinend den Erwartungen, die Phoenix wohl damals auch ein bisschen zu Unrecht, aber wie auch immer, an ihn hatte, den Erwartungen scheint er nicht ganz gerecht zu werden und deswegen möchte man sich da von ihm trennen. So, wie es halt eben so ist, da ist viel Rauch drum, viel, was da vielleicht größer und mehr gemacht wird, als es eigentlich ist. Aber es gibt genug Leute, die davon ausgehen, dass es ein realistisches Szenario ist, dass Bradley Beal zu den Miami Heat wechselt, seine No-Trade-Klausel quasi dafür einsetzt, dass dieser Trade zustande kommen kann, weil Miami unter anderem damals schon auf seiner Liste stand und er damals zu den Heat wollte. Jedenfalls scheint es genug Leute zu geben, die davon ausgehen, dass es ein sehr realistisches Szenario ist. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Ich nehme an, du gehörst auch nicht zu diesen Leuten. Was zwei Gründe hat, und zwar, erster Grund, der kleinere Grund, Bradley Beal hat immer noch seine No-Trade-Klausel und nur weil er damals nach Miami wollte, heißt nicht, dass er zwangsweise jetzt auch nach Miami will. Er hat immer noch die volle Power. Er sagt nein und dann passiert dieser Trade nicht. Wenn er sagt, ich möchte hier in Phoenix bleiben oder ich möchte zu einem anderen Team gehen, dann wird er erstmal nicht nach Miami wechseln. Das ist ein Fakt.
Lass mich da ganz kurz einhaken und einmal kurz betonen, wie absurd es ist, dass Bradley Beal eine No-Trade-Klausel hat. Jetzt darfst du weitermachen.
Ja, es ist komplett crazy. Jedenfalls der zweite Grund, der Hauptgrund ist, dass Bradley Beal unfassbar astronomisch viel Geld verdienen wird in den nächsten Jahren. Und Pat Riley wird in keiner Welt Bradley Beal rein in dieses Team und damit auch für diesen Vertrag traden. Warum sollte er das machen? Pat Riley ist jemand, der nicht für Damian Lillard traden wollte, der damals nicht für Bradley Beal traden wollte, der generell überhaupt keine Trades macht, außer es muss unbedingt sein. Was hat er für einen Anreiz, seinen Franchise-Spieler abzugeben und dafür überhaupt keinen Gegenwert zu bekommen, stattdessen sich nur in den eigenen Fuß zu schießen und den vielleicht schlechtesten Vertrag der gesamten NBA aufzunehmen, weil dann kann man Butler auch im Sommer als Unrestricted Free Agent, sollte es so kommen, er hat ja eine Spieleroption, umsonst ziehen lassen, das wäre besser. Dann kann man Jimmy Butler auch im Sommer einen Vertrag über 3 Jahre geben, der genauso hoch dotiert ist wie der von Bradley Beal, auch das wäre besser. Alles ist besser als Bradley Beal und seinen Vertrag aufzunehmen, deswegen Phoenix kann das noch so wollen, Jimmy Butler kann das auch noch so wollen. Ich sehe kein Szenario, in dem Pat Riley diesen Trade macht, zumal die Suns jetzt auch nicht unbedingt viele Assets noch mit dazu schicken können, um dem Heat-Boss das noch irgendwie zu versüßen. Es ist nicht so, dass sie sagen, ja, du kriegst Bradley Beal, dazu kriegst du aber noch 5 Erstrunden-Picks, damit für dich da auch was bei rausspringt. Also auch das ist ja nicht mal irgendwie im Bereich des Möglichen. Von daher, ich sehe hier eine 0,1%ige Chance. Es gibt sehr, sehr viel realistischere Trades, nicht nur für Jimmy Butler, sondern generell in der gesamten NBA, um die wir uns vielleicht ein bisschen mehr kümmern sollten, als ein Trade, der nicht passieren wird. Also ich würde nicht drauf klarkommen, wenn Jimmy Butler zur Trade-Deadline in Phoenix dann unterwegs ist. Das wäre unfassbar.
Bin ich voll bei dir, zumal wenn wir die Butler-Seite betrachten, du hast es gerade schon gesagt, Spieleroption über 52 Millionen nächstes Jahr. An sich, im Vakuum könnte man ja sagen, Butler ist in einer starken Verhandlungsposition. Er sagt, hey, tradet mich und zwar bitte dahin, wo ich hin will, weil sonst steige ich im Sommer aus meinem Vertrag aus.
Ist das so?
Werde Free Agent und dann bin ich für nix weg. Na, theoretisch kann man das sagen.
Also es ist so, aber ist das eine starke Verhandlungsposition?
Ja eben, darauf möchte ich gerade hinaus, weil dann würde ich an Pat Rileys Stelle da sitzen und würde sagen,
doch.
Ja, dann mach doch. Also das möchte ich sehen, dass du aus 52,5 Millionen aussteigst, weil Jimmy Butler ist ein 35-jähriger alternder Spieler, der sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte in den letzten Jahren, der, wenn man ehrlich ist, jetzt gerade so ein bisschen im Aufschwung zu sein scheint, der aber lange nicht mehr das Playoff-Jimmy-Top-10-Spieler-Level, das er vor 2-3 Jahren noch hatte, da ist er einfach aktuell nicht mehr. Und das ist dann schon ein Move. Also den Bluff würde ich anstelle von Pat Riley, den würde ich callen. Mhm. So, dann würde ich sagen, Jimmy, ja, dann mach. Dann schlag deine 52 Millionen aus und guck, was du auf dem offenen Markt in einer NBA-Landscape, wo so gut wie kein Team Capspace haben wird im kommenden Sommer, ja, dann mach mal. Und deswegen, selbst wenn wir das von Butlers Seite aus betrachten, ich glaube, die ganz krasse Position zu sagen, ja, hier, trade mich bitte da und dahin, hat er einfach nicht. Und jetzt Beal betrachtend, ich halte es schon für wahrscheinlicher, dass Beal seine No-Trade-Clause waived, um nach Miami zu kommen, als irgendwo anders hinzukommen. Mhm. Aber die Prämisse eines möglichen Wechsels nach Miami im letzten Sommer wäre ja gewesen, an der Seite von Jimmy Butler, um einen Titel zu kämpfen. Und ich weiß nicht, ob Bradley Beal, der sicherlich von sich selbst immer auch relativ viel hält, ob der dann sagt, ja, jetzt kommen hier mit Bam und Tyler Hero und weiß ich nicht, so ob der da jetzt so wahnsinnig Bock drauf hat, South Beach hin oder her. Also ja, ich bin voll bei dir. Ich sehe auch nicht wirklich ein Szenario, wie das Ganze zustande kommen könnte. Generell die Butler-Geschichte, nicht nur wegen dem Drama rund um Shams und seinen Agent, also Jimmy Butlers Agent, sondern auch generell, wie gesagt, die Verhandlungsposition wahrscheinlich nicht so stark, in der sich Jimmy befindet, wie man das vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte. Wird überhaupt noch was passieren? Ich denke, der Pfad nach Dallas ist mindestens genauso schwierig wie der nach Phoenix.
Hm.
Und dann, ja, dann wird es halt schon dünn mit möglichen Trade-Kandidaten.
Die Warriors sind das somit das einzige Team, wo ich sage, go for it. Also wenn ich Dallas bin, denke ich da überhaupt nicht drüber nach. Weil du müsstest entweder Kyrie Irvings Trade-Up traden, was du nicht machst, oder drei deiner Rollenspieler. So, du hast das erste Mal in der Luka Doncic-Ära Tiefe im Kader. So, Bro, dann gibst du die nicht wieder.
Ja, aber die Golden State-Geschichte würde mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Weil da hast du wirklich die Möglichkeit, auch aus Miami-Sicht, du kriegst wahrscheinlich keinen Star zurück.
Aber Kuminga und Picks.
Du kriegst mit Wiggins. Ja, genau, Kuminga, vielleicht Podzimski, vielleicht, also einfach ein, zwei von diesen Young Guns, in die du dich dann reinreden kannst. Und Tyler Hero und Bam Adebayo sind ja jetzt noch nicht wahnsinnig alt. Mhm. Also du kannst dich schon da reinreden. Du musst irgendwie eine relativ hohe Meinung von dem Kuminga haben, denke ich, aus Miami-Sicht. Aber du kannst dich da schon reinreden. So, Hero spielt eine super Saison.
Oh ja.
Bam spielt so ungefähr das, was man sich von ihm erwarten könnte. Kann man sich jetzt drüber streiten? Ist man enttäuscht, dass er nicht diese offensiven Schritte gegangen ist, die man sich vielleicht hat erhoffen können? Er ist weiterhin ein defensiver Gamechanger. Und dann baue ich halt neu auf. Also Retool. So, kein Rebuild, sondern Retool. Mit Hero, mit Bam, mit einem Kuminga, den ich noch ein, zwei Jahre entwickle. Und wer weiß, vielleicht greife ich dann wieder an. Also das ist schon ein Weg aus Heat-Sicht, den man sich schönreden kann. Im Gegensatz zu, ich hole mir Bradley Beal rein oder ich hole mir, was weiß ich, wen rein. Wir werden sehen. Wir müssen das auf jeden Fall im Auge behalten. Es ist endlich mal wieder ein NBA-Superstar, der einen Trade fordert. Das Drama haben wir gebraucht.
Ja. Was ist deine Headline?
Meine Headline, kurz und knapp, weil ich neulich schon mal drüber gesprochen habe. Ich bin optimistisch, was das neue All-Star-Format angeht. Ist jetzt wieder aktuell geworden, weil die ganze Geschichte wurde bestätigt und es wurden Einzelheiten bestätigt, die bislang noch nicht bekannt waren. Das All-Star-Game, wie wir es bislang kannten, Team A gegen Team B, egal ob Osten, Westen, egal ob zusammen gedraftet, wird aufgelöst. Stattdessen gibt es ein Mini-Turnier. 3 Achter-Teams, bestehend aus den 24 All-Stars. Und das vierte Team ist das Gewinnerteam des Rising Stars Challenge Mini-Turniers. Wie gesagt, ich hatte davor, ich weiß nicht, war das vielleicht sogar in unserer letzten Folge, als wir über die Warriors gesprochen hatten, oder vielleicht war es auch ein, zwei Wochen vorher. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte da schon mal drüber gesprochen, möchte ich jetzt nicht alles wiederholen. Ich glaube, es könnte etwas sehr Gutes sein, dieses Format generell so aufzuziehen. Es wurde jetzt zusätzlich bekannt, dass diese 3 Teams zusammen gedraftet werden von niemand Geringerem als Shaq, Kenny und Chuck von Inside the NBA. Ich stelle mir das witzig vor. Ich stelle mir das TV-Format witzig vor. Ich stelle es mir witzig vor, dass die 3 diese 8er-Teams zusammen draften. Das 4. Team wird von Candace Parker, also das Rising Stars-Team wird von Candace Parker gemanagt, verwaltet, gecoacht, wie auch immer. Ich weiß noch nicht, ist glaube ich jetzt noch nicht bekannt geworden, aber ich stelle es mir auch sehr, sehr witzig vor, wenn dann Shaq, Kenny und Chuck wirklich als Coaches an der Seitenlinie stehen würden. Das weiß ich nicht, ob das so kommen wird. Es wird sicherlich trotzdem in irgendeiner Form All-Star-Coaches geben, wie die letzten Jahre auch. Ich stelle es mir cool vor. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass dadurch frischer Wind reinkommt in das ganze All-Star-Format. Und diese Meinung teile ich leider nicht mit Kevin Durant. Das muss man auch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Kevin Durant hat am Dienstag seine Einschätzung abgegeben zu diesem neuen Format und hat gesagt, I hate it. I absolutely hate it. Terrible. All-Star-Game format's changing. All the formats have been terrible in my opinion. We should go back to East-West. Just play a game. I think we've been trying to bring the flair back, but I think we should just keep it traditional. Naja, lieber Kevin, das hat nicht so gut funktioniert die letzten Jahre in Sachen Attraktivität, in Sachen Zuschauerinteresse, in Sachen, ja gut, wenn du es traditional keepen willst, dann sei halt auch traditional in Sachen, wie sehr sich die Spieler einsetzen und wie sehr die Spieler da Bock drauf haben. Das ist natürlich kein gutes Zeichen, dass einer der Old Heads, NBA Superstars rauskommt und das direkt so basht, dieses neue Format. Aber ich habe wirklich die Hoffnung, aus den Gründen, die ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe, dass dann einfach ein kompetitives Level reinkommt, dass die NBA All-Stars in diesen kurzen Games bis 40 Punkten in den Mini-Teams gegeneinander, das hat was von Freiplatz, dass dieses eine junge Team mit drin ist, von dem sich die All-Stars dann natürlich auch nicht den Schneid abkaufen wollen. Ich habe Hoffnung, dass das Ding funktioniert und deswegen wollte ich das hier nochmal ganz kurz ansprechen. Und ich finde diese Shaq, Kenny und Chuck Geschichte auch cool. Ich weiß nicht, ich verstehe, wenn man da anderer Meinung ist, aber ich bin optimistisch und ich habe Bock drauf, mir das reinzuziehen.
Ja, ich habe dazu jetzt nicht unbedingt eine Meinung. Ich lasse mich da einfach überraschen, sagen wir es mal so, es kann eigentlich nur besser werden, als es in der Vergangenheit war. Es ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt so umhaut, dass ich sage, okay, Alter, da muss ich jetzt live reinschalten und das darf man jetzt auf gar keinen Fall verpassen. Ich weiß noch den ersten Draft, wo dann die Kapitäne ihre Spieler ausgewählt haben, da habe ich dann wirklich gesagt, okay, jetzt hier kommt, das kann man sich mal live reinziehen. Aber ich gucke mir das dann ganz entspannt am nächsten Morgen an, bild mir deine Meinung, mal gucken, was andere so sagen dazu und dann schauen wir mal. Aber jetzt vorher will ich mir da jetzt noch keine große Meinung erlauben, was ich vielleicht an der Stelle mal sagen wollte. Kann sein, dass es ein bisschen kontroverse Meinung ist, aber ich bin nicht so ein großer Fan von Inside the NBA, wie das die breite Masse zu sein scheint. Da war ja riesen Aufruhr, als es dann hieß, dass TNT das nicht die Rechte verliert und dementsprechend ja die Show dann wohl vor dem Ende steht und dann sehr große Freude, dass es jetzt dann übernommen wurde und dass das so zusammenbleibt. Ich finde, die haben eine nice Chemie miteinander. Das ist durchaus unterhaltsam, was sie da machen. Aber ich finde es eher schädlich für das Produkt NBA und das, was die NBA möchte, eigentlich so in Sachen auch Außendarstellung und Marketing und whatever, als dass es der Liga und der Sportart so wahnsinnig hilft. Und deswegen finde ich es ironisch, dass man diese Leute dann wichtige Entscheidungen treffen lässt bei so einem Event und da dann auch nochmal so in den Fokus rückt. Weil gerade Shaquille O'Neal, aber auch Barkley, das merkt man halt immer wieder, beschäftigen sich nicht unbedingt sehr intensiv mit dem aktuellen Geschehen in der NBA. Und gerade Shaq ist jemand, der, es vergeht keine Woche, in der nicht irgendwo ein Shaq-Interview oder ein Podcast-Teilnahme oder irgendetwas rauskommt, wo geschimpft wird auf die aktuelle NBA. Auf irgendeinen aktuellen Spieler, auf irgendwelche aktuellen Trends, auf aktuelle Spielweisen, Spieler verteidigen nicht mehr, Spieler sind soft, Spieler machen das nicht mehr und früher war alles besser. Und wenn man dann eben auch noch dazu nimmt, dass es halt auch immer wieder offensichtlich ist, dass ja in dieser Saison ein Team nicht verfolgt wurde von ihnen, worüber quasi sie gerade reden oder dass Namen falsch ausgesprochen werden oder was auch immer. Das, ja, finde ich halt so ein bisschen fragwürdig und das ist ja auch nicht das, was die NBA möchte von so Aushängeschildern, dass immer auf die aktuelle Ligaschild, das aktuelle Produkt in Anführungszeichen geschimpft wird und früher war alles besser und bla 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 und dass Leute, denen Millionen Leute zuhören, die dann falsche Aussagen treffen über die Leistung von einem Team in dieser Saison oder was auch immer. Wie gesagt, hier kein Hate in dem Sinne, auch wenn es eigentlich schon ein bisschen Hate ist. Aber
bisschen hält es schon, ja.
Aber worauf ich hinaus möchte, no offense. Ich find's halt ironisch, dass man dann diese Leute da dann jetzt da wieder so in den Mittelpunkt drückt und da jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen lässt. Das wollte ich nur an der Stelle einfach mal loswerden. Weiß ja nicht, hast du dazu irgendwie eine Ansicht oder hast du dazu irgendwie eine Ansicht oder?
Ich hab die gleiche Ansicht wie du, einfach auch generell aus dem, und ich denke, in Sachen, was für Content wir erstens machen und was für Content wir dann aber auch konsumieren wollen, ticken wir ja logischerweise sehr ähnlich. Es ist mir zu unanalytisch, es ist mir zu unrecherchiert oftmals und einfach zu flapsig und mir ist bewusst, dass es einfach diese, gerade auch die amerikanische Mediengesellschaft, für mich ist es trotzdem ein Stück weit, also einfach ein deutliches Stück dann nochmal besser als First Take und solche Geschichten.
100%, ja, hundertprozentig.
Viel, viel, dann doch nochmal ein Stückchen analytischer
nicht
ist
falsch
und
verstehen.
So polarisierend und so.
Ich möchte nicht, dass Charles Barkley mir irgendwelche Scram-Switches oder Spain-Pick-and-Roll-Defense-Coverages erklärt. Aber es gibt, glaube ich, einen Weg, wie man das dem Casual-Fan, der das auch einfach nicht wissen will, man es näher bringt und wie man da für die breite Masse da einfach ein gutes Format findet, ohne halt das aktuelle Produkt der NBA so runterzumachen und quasi immer wieder auch zu zeigen, dass man nicht weiß, wie gewisse Spieler heißen oder dass gewisse Spieler bei irgendwelchen Teams sind, zu denen sie jetzt gewechselt sind oder sowas alles. Das ja, ist immer wieder aufgefallen in den letzten Jahren.
Ja, voll, voll. Da bin ich voll bei dir und ich bin auch kein Fan der Show an sich. Aber ich glaube, in diesem All-Star-Kontext, und ich finde, das hat auch, also bei diesen KD und LeBron oder bei den LeBron und Giannis-Drafts, die ja auch dann moderiert und begleitet wurden von der Inside der NBA-Crew, das hat für einige legendäre Momente gesorgt. Und da rund um das All-Star-Game, wo es ja primär um Entertainment geht und darum geht, diese Seite des Spiels auch in den Vordergrund zu stellen, da bin ich ein Fan davon, die Jungs da mit ins Boot zu holen. Den Kultstatus, den sie haben, den Entertainment-Faktor, den sie haben. Ich bin voll bei dir, so im laufenden Saisonverlauf und generell, ich ziehe mir die Show auch nie rein. Ich verstehe den Reiz für viele, gerade für mehr Casual-Fans. Aber ich finde das völlig richtig, dass du das auch kritisierst in dieser Form. Aber ich glaube, im All-Star-Kontext, wo es ja wirklich mehr ums Entertainment geht und darum geht, die Werbetrommel zu rühren und endlich mal wieder ja ein Interesse irgendwo herzustellen für ein Format, das diesen Glanz einfach komplett verloren hat in den letzten Jahren. Ich glaube, da macht Sinn und da bin ich gespannt drauf.
Ja, lassen wir uns überraschen, wie es wird. Und hoffen mal, dass sich nicht allzu viele Spieler bis dahin verletzen. Was eine ganz coole Überleitung zum Thema der heutigen Folge ist. Bevor wir uns aber sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, ein paar kurze Worte zum Sponsor der heutigen Folge. Und das ist Holy. Hörer dürften bereits vertraut sein, zumindest schon mal gehört haben davon. Wir wissen auch, dass viele Holy schon probiert haben und mittlerweile zu ähnlich großen Fans geworden sind, wie wir es sind. Und es heißt aktuell Ho Ho Holy, denn wie das so üblich ist, haben sich die Kollegen von Holy sich jetzt nicht nehmen lassen zur Weihnachtszeit ein paar geile Deals, Goodies, Bundles und Angebote rauszuhauen. Es gibt zwei in Anführungszeichen neue Sorten. Es sind eher Sorten, die es schon mal gab, die jetzt aber ihr lang ersehntes Comeback aktuell feiern, und zwar einmal der Holy Energy Baked Apple Boar und der Holy Energy X-Mass. Kenne ich beide vom letzten Jahr. Habe ich mir jetzt auch beide nochmal zuschicken lassen von den Kollegen. Kann man heiß oder kalt genießen und sind einfach gerade jetzt in der Weihnachtszeit sau lecker. Es gibt jede Menge Goodies und Bundles. Es gibt eine Weihnachtstasse, Untersetzer, sogar eine Holy Christbaum Kugel. Und ein Geschenk gibt's auch noch, wie das auch zur Weihnachtszeit so üblich ist. Und zwar gibt's ein gratis Thermoshaker zu jedem Starter-Set Deluxe. Normalerweise gibt's dann einen Standard-Shaker dazu, diesen Plastik-Shaker. Und jetzt hier schön mit Thermoshaker, der eure Drinks entweder heiß oder kalt hält für bis zu 10 Stunden. Interessant ist vielleicht noch zu wissen, dass alle Bestellungen, die bis zum 20. Dezember, also bis morgen, bis Freitag quasi reinkommen bei Holy, noch vor Weihnachten bei euch ankommen. Also wenn jemand noch auf der Suche ist nach einem Weihnachtsgeschenk oder sich selber eine Freude machen möchte, dann bietet Holy da jede Menge Auswahl. Und das ist doch eine sehr, sehr feine Sache. Mit dem Rabattcode DS5 bekommen Neukunden 5 Euro Rabatt auf ihre erste Bestellung über den Link, den ihr in unserer Folgenbeschreibung findet. Und mit dem Rabattcode DS groß geschrieben, gibt es 10% Rabatt ab der zweiten Bestellung. Also checkt das gerne mal aus. Wie gesagt, Link und unsere Rabattcodes haben wir euch in die Folgenbeschreibung gepackt. Ja, holy, die besten Softdrinks im Game, ohne Zucker, ohne irgendwelche Chemie, irgendwelchen Bullshit. Das ist alles 100% natürlich und clean, gut für die Umwelt, weil kein Plastikmüll entsteht, und günstig und lecker. Ich bin seit Jahren Fan, holy, mein erster Partner damals gewesen. Du bist auch schon seit Ewigkeiten Fan. Und deswegen ist es eine sehr feine Sache, dass Holy hier sich bereit erklärt hat, auch mit dem Double Step Back Podcast zusammenzuarbeiten. Also checkt's aus. Gibt kaum einen besseren Zeitpunkt als jetzt, um das Ganze mal zu testen. Und wenn ihr auf der Suche seid nach mal etwas spezielleren Sorten und vielleicht auch mal Bock habt, eine Holy Sorte mal mit heißem Wasser zu mischen und heiß zu genießen, dann ran an den Speck. Ja.
Unbedingt. Also gerade den Baked Apple Boar, diesen Bratapfelgeschmack kann ich persönlich auch weiterempfehlen. Ich war skeptisch, aber habe mich des Besseren belehren lassen. Den Holy Xmas habe ich selber noch nicht probieren können. Mhm. Auch da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich Pflaume nicht so mag. Aber das wäre nicht der erste Holy, bei dem ich auf den ersten Blick mir denke, ja, den und den Inhaltsstoff, die und die Frucht mag ich eigentlich nicht so. Aber dann hat mich der Holy wiederum sehr überzeugt. Mhm. Und dritte Sache, ich hatte versprochen, ich gebe ein Update, nachdem ich den Frosty Fox probiert habe, diesen Eisbonbon, holy. Boah, ich bin Fan. wie zu erwarten gewesen war, ich bin Fan. Also auch da, ich weiß nicht, ob es den aktuell noch gibt im Shop. Das ist ja bei den Kollegen von Holy, einfach weil die Produkte unglaublich geil sind, heißt es da immer schnell sein. Aber ja, ansonsten kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast. DS5 für Neukunden, DS für Bestandskunden. Checkt den Link in der Beschreibung dieses Podcasts und ja, lasst euch da doch gerne inspirieren, beschenken, beschenkt euch selbst, beschenkt eure Freunde und Familienmitglieder mit den Weihnachtsdeals von Ho Ho Holy. Ich wollte es auch einmal gesagt haben.
Wunderbar. Dann kommen wir doch zum Hauptteil der heutigen Folge. Wir haben es schon leicht angerissen. Es soll um einen nicht ganz so schönen Trend in der NBA gehen, und zwar, dass Verletzungen immer und immer mehr werden. Sicherlich hat es jeder mitbekommen von euch, der sich in der Saison ein bisschen beschäftigt hat. Es gibt kaum mal einen Tag, an dem nicht irgendwelche Verletzungsnews erscheinen. Es gibt kaum einen guten Spieler, der bisher noch verschont geblieben ist mit Verletzungen. Und wenn ihr so ein bisschen das Gefühl hattet, ey, ist es irgendwie mehr geworden in dieser Saison? Fällt mir das vielleicht jetzt erst auf irgendwie? War das immer so viel? Dann können wir euch an der Stelle sagen, dass dieser Eindruck nicht falsch ist. Es sind deutlich mehr Verletzungen generell, nicht nur von Stars, sondern verteilt auf die gesamte breite NBA. Verletzungen dauern länger, es werden mehr Spiele verpasst. Und das ist ein sehr beunruhigender Trend, mit dem wir uns heute mal ein wenig auseinandersetzen wollen. Ein bisschen gucken, woran könnte das liegen? Lässt sich das irgendwie an einem einzigen Faktor festmachen? Ist es eine Kombination? Ist einfach nur Pech? Whatever. Das werden wir jetzt ein bisschen erarbeiten im Dialog in der nächsten Stunde und dann natürlich auch unsere nicht ganz so fachmännische Meinung. Aber wir wollen sie trotzdem mal abgeben, was man denn machen könnte, ob es eine Wunderformel gibt, ob es irgendwas gibt, was die NBA machen kann, um da ein bisschen entgegenzuwirken, was denn so Ideen wären, wie man diesen Trend ein wenig aufhalten könnte. Wir können es ja auch mit Zahlen belegen. Wenn man den aktuellen Zeitpunkt der Saison vergleicht, wir haben jetzt Mitte Dezember, mit Mitte Dezember im letzten Jahr haben Spieler in der NBA 40% mehr Games verpasst als noch im vergangenen Jahr. Also im vergangenen Jahr bis zum Mitte Dezember wurden deutlich weniger Spiele verpasst von NBA-Spielern als bisher. Und bei Stars ist es ein Viertel mehr, also 25%, was crazy ist innerhalb von einem einzigen Kalenderjahr. Dann hätte ich gesagt, starten wir mal direkt rein. Hast du irgendwelche allgemeinen Gedanken? Wollen wir vielleicht direkt anfangen mit dem möglicherweise ersten Grund für diesen Trend? Wie sieht's aus?
Ich würde mit, weil ich mir sicher bin, wir werden jetzt gleich viele, also ich bin auch sehr gespannt, was deine Recherche ergeben hat in diese Richtung, wie du sagst, und auch das jetzt nochmal in aller Deutlichkeit als Disclaimer vorweg, wir sind keine Ärzte, wir sind keine Physiotherapeuten, wir betrachten das alles aus der Entfernung und ja, haben uns aber trotzdem jetzt versucht, in Vorbereitung auf diese Folge unsere Meinung hier zu bilden und natürlich auch fundiert zu bilden, wie wir das ja meistens nicht machen, aber jetzt heute dachten wir uns mal, komm, ja, warum nicht, bereiten wir uns ein bisschen vor und erzählen da auch mal was Sinnvolles. Ich möchte, bevor wir gleich sicherlich viele Punkte auch kritisieren werden an der modernen NBA und versuchen zu erörtern, warum es zu so vielen Verletzungen kommt, möchte ich gerne einen in meinen Augen positiven Punkt hervorheben, nämlich dass dieser Trend in den letzten Jahren und auch dieser Trend in diesem Jahr, der reine Fakt, dass Spieler mehr Spiele verpassen, finde ich, ist an sich ja nichts Negatives. Also das, was wir oftmals abfällig, ehrlich gesagt, oder oftmals kritisierend als Load Management bezeichnen. Natürlich ist das immer ärgerlich für Fans, ärgerlich für die NBA selbst in Sachen TV-Ratings und so weiter. Aber das spricht ja auch an sich, das, was mit Kawhi, also mit Spielern wie Kawhi Leonard und Joel Embiid, die das vielleicht sicherlich irgendwo auf die Spitze treiben und auch nicht immer in diesem positiven Rahmen belassen. Aber an sich, das, was wir als Load Management bezeichnen, spricht ja für ein erhöhtes Bewusstsein, was Regeneration angeht, was Verletzungsanfälligkeit von bestimmten Spielern angeht, bei denen man dann natürlich zum einen möchte, dass sie in den Playoffs oder in den wichtigen Phasen der Saison möglichst fit sind und sie dann beim ein oder anderen Spiel einfach rauslässt, aber die man ja irgendwo auch schützen möchte. So kleinere Punkte wie, dass das Concussion Protocol, also bei Verdacht auf Gehirnerschütterung, bei Kopfverletzungen, das hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Also, dass sowas eingeführt wurde, dient ja dem Schutz der Spieler. Wie gesagt, wir werden jetzt gleich sicherlich zu einigen Punkten kommen, die es zu kritisieren gilt in Richtung NBA und die im negativen Sinne dazu führen, dass Spieler mehr Spiele verpassen. Aber das Thema Load Management ist in meinen Augen nicht nur ein negatives, sondern kann auch positiv ausgelegt werden, dass moderne NBA-Franchises, moderne NBA-Spieler einfach ein besseres Bewusstsein dafür haben, dass Spieler regenerieren müssen, dass Spieler nicht auf Biegen und Brechen jedes Spiel spielen müssen. Und die positiven Effekte davon, LeBron James ist das Leuchtturmbeispiel, dass ein Spieler, gut, lass uns vielleicht LeBron ausklammern, das ist rein athletisch und genetisch vielleicht einfach ein krasser Outlier, aber dass Spieler bis ins hohe Alter hinein, ein Steph Curry, ein Kevin Durant, gut, der hat viel mit Verletzungen zu kämpfen, ebenso wie ein Jimmy Butler. Aber allein, dass diese Spieler in ihren Mitt- und hohen 30ern in der Lage sind, dieses athletische Level so noch aufs Parkett zu bringen, das gab es ja vor 20, 25 Jahren noch nicht. Und das ist sicherlich ein positiver Trend in diesem ganzen Themenspektrum, den ich jetzt einfach vorweg einmal kurz betonen wollte, bevor wir dann vielleicht zu negativeren Punkten und Meinungen kommen.
Ja, sehr gut. Auf jeden Fall wichtig, das noch zu erwähnen vorher. Erste Frage. The Elephant in the Room. Möchtest du einen Vergleich haben zwischen den Stars, die in der NBA spielen, die an Olympia teilgenommen haben, und den Stars, die nicht an Olympia teilgenommen haben? Also wir reden hier über die Star-Definition der NBA. Das sind Spieler, die in den letzten 3 Jahren entweder zum All-Star oder zu einem All-NBA-Team gewählt wurden. Und wenn wir jetzt auf diese Stars gucken, die bei Olympia mitgespielt haben und die nicht bei Olympia mitgespielt haben, wie viele Prozent der möglichen Spiele, die diese Saison absolviert haben?
Wenn ich jetzt so, möchte ich nicht.
Okay, gut, dann reden wir weiter. Zu hören. Ganze Olympia-Thema einfach abgehakt und weiter.
Nein. Fertig.
Es gibt 15 von der NBA eingestufte, definierte Stars, die an der Olympiade teilgenommen haben, und die haben bisher 86% aller möglichen Spiele absolviert, was eine ganze Menge sind. Und die Stars in der NBA, die nicht an der Olympiade teilgenommen haben, haben bisher nur 65% aller möglichen Spiele absolviert. Und von diesen 15 von mir gerade angesprochenen Stars, die nach Paris geflogen sind, haben nur Embiid und Durant bisher wirklich viele Spiele verpasst. Wenn wir über Tatum, Halliburton, Adebayo, Edwards, Booker, Gobert, SGA und selbst LeBron, der jetzt zuletzt ein paar Spiele verpasst hat, aber davor auch wunderbar drauf war, wenn wir über die reden, die haben kaum ein Spiel verpasst. Viele von ihnen haben noch kein einziges Spiel verpasst. Das heißt, zumindest in dieser super kleinen Sample Size deutet es darauf hin, dass das ja jetzt nicht unbedingt so ein super großer Faktor unbedingt gewesen sein muss, die Olympischen Spiele. Und ich glaube, also du hast es angesprochen, ja, Sommer voller Belastung und dass es ja anstrengend ist für einen Spieler und das ist ja klar, sie spielen da, das heißt, sie haben Verletzungsrisiko da, sie haben eine Belastung über den Sommer, es ist was anderes, als wenn sie irgendwie da im Urlaub wären. Aber das wird mich jetzt gleich zu dem zweiten Punkt bringen. Ich glaube, dass es diesen Spielern geholfen hat, dass quasi ihre Saisonvorbereitung einfach schon eher losging, dass sie eher wieder auf dieses Fitnesslevel kommen mussten, auf dieses spielerische Level, auf dieses Belastungslevel. Und das hat ihnen, glaube ich, jetzt zum Anfang der Saison geholfen, weil viele der Verletzungen, die wir bisher sehen, bei Stars oder bei Nicht-Stars und vor allem bei denen, die nicht an Olympia teilgenommen haben, sind Verletzungen, die entstehen, weil die körperliche Belastung zu groß ist und sie einfach noch nicht dieses Level wieder erreicht haben, jetzt gerade am Anfang der Saison, auf dem sie vom Fitnesslevel, vom Belastungslevel her sein müssen, um quasi diese Verletzungen zu vermeiden. Also all diese Knöchel, die jetzt gerade aktuell oder die Knie oder irgendwelche Wadenschmerzen oder was auch immer Spieler jetzt gerade haben, das sind ganz oft so eine soften Verletzungen, die einfach entstehen, wenn du noch nicht hundertprozentig auf diesem Belastungslevel bist, auf dem du quasi sein solltest. Und das sieht man bei ganz vielen Spielern, weshalb es nicht wenige Leute gibt, die finden, dass die Saisonvorbereitung in der NBA viel zu kurz sind. Der Fokus ist viel zu sehr darauf gelegt, dass Spieler den Sommer über runterfahren und im Urlaub chillen und so gesund wie möglich werden, ihre Verletzungen auskurieren und wirklich all diese Belastungen, die sie das Ganze über hatten, dass man das einfach ablegen kann. So, und dann hat die NBA, und das können wir gerne dann vergleichen mit Fußball in Europa, wo die Trainingslager deutlich länger sind, auch bei anderen amerikanischen Sportarten, wie beim Eishockey zum Beispiel, sind die Trainingcamps deutlich länger als in der NBA. Und dann hast du eine super kurze Saisonvorbereitung, du hast ein Trainingslager, dann hast du Preseason, eine Preseason, in der viele Stars wenig bis kaum spielen, auch wenn dann nur ein paar Minuten und super, super kurz quasi und das nicht so wirklich ernst nehmen, um halt so ausgeruht wie möglich in die Saison reinzugehen. Hm. Und dann musst du aber auf einmal direkt Vollgas geben, bist aber noch gar nicht auf diesem Level. Und dann entstehen viele von diesen Verletzungen, die wir jetzt gerade sehen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es den Spielern, die an der Olympiade teilgenommen haben, ein Tatum, ein Adebayo, ein Booker, ein Edwards, dass sie, als die Saison losging, die NBA-Saison, auf einem ganz anderen Level und Stand waren, als viele der Spieler, die den Sommer über kein professionellen Basketball gespielt haben. Und deswegen, ich würde nicht sagen, dass es den Spielern unbedingt jetzt zwangsweise geholfen haben muss, an Olympia teilzunehmen. Aber ich glaube nicht, dass es den Spielern geschadet hat. Und ich habe auch an einigen Stellen gehört, LeBron wird die Saison super viel mit Verletzungen zu kämpfen haben, weil, Alter, diese anstrengende Olympiade im Sommer, der wird jetzt fast 40. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt bis auf diese letzte Woche, wo LeBron dann mal jetzt ein bisschen verpasst hat, der sah super fit aus zum Saisonbeginn, sah in der Preseason schon auf einem Top-Level aus, hatte Energie, konnte wahnsinnig explosiv beschleunigen für seine Verhältnisse, konnte hoch und weit springen und sah einfach in fantastischer, körperlicher Shape aus. Und ich finde, dass das möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass er im Sommer nicht so viel Wein getrunken hat, auf Mittelmeerkreuzfahrten, beziehungsweise LeBrons Kreuzfahrten sind dann eher, dass er eine Yacht hat. Aber das könnte schon ein Faktor gewesen sein. Und zum Beispiel den Luka Doncic, wenn der im Sommer europäischen Basketball gespielt hat, dann sah er immer, fand ich, nicht ganz so moppelig aus, wenn die NBA-Saison losging und ein bisschen besser in Form. Und deswegen, weiß ich nicht, die Olympiade, ich meine, sie ist einmal alle 4 Jahre, das müssen wir jetzt hier nicht so super groß thematisieren, aber ich glaube, dass dieses generelle Saisonvorbereitungsthema und Spieler auf dieses NBA-Spiellevel wieder zu bekommen, dass das dann vielleicht auch, da werden wir im zweiten Teil der Folge drüber reden, ein Ansatzpunkt ist, wie man eventuell viele dieser soften Verletzungen irgendwie, ja, so ein bisschen vorbeugen kann. Wobei man natürlich dazu sagen muss, wir reden über 15 Stars, die bei der Olympiade teilgenommen haben. Das ist eine kleine Sample Size. Mhm. Aber könnte schon irgendwo eine Erklärung sein.
Absolut. Ich befürchte aber, dass das ein zweischneidiges Schwert ist. Also ich glaube, du hast völlig recht. Es hört sich für mich auch total stimmig an. Wie gesagt, aus medizinischer Expertise, dass es einfach für die Spieler und die Stars, die bei Olympia teilgenommen haben, eine kleinere Herausforderung war, körperlich wieder auf das Belastungslevel zu kommen, das nötig ist, beziehungsweise dass sie gar nicht so richtig von diesem Belastungslevel so voll runtergefahren waren. Und dass das zur Verletzungsvorbeugung zu Beginn der Saison sicherlich einen Benefit hat. Aber, du hast es gerade auch gesagt, die sogenannten Soft-Tissue-Injuries. Also wenn ein Chet Holmgren einen krassen Fall hat und sich ein Hüftknochen bricht, dann ist das kannst du nicht großartig vorbeugen, außer vielleicht zu sagen, er bräuchte ein bisschen mehr Muskelmasse und ein bisschen mehr Fettgewebe, um sich besser abzufedern. Aber das sind Verletzungen, irgendwelche gebrochenen Handknochen, gebrochene Fußknochen, Knorpelschäden, Gelenksverletzungen. Das sind Verletzungen, die du nur zu einem gewissen Grad vorbeugen kannst. Aber die Soft Tissue Injuries, und die machen bislang in dieser Saison zwischen 2/3 bis zu 3/4 der Verletzungen aus, bedeutet Muskeln, Sehnen und Bänder. Und das sind Körperteile, und das ist diese Art von Weichgewebe, Soft-Tissue-Verletzungen. Das Risiko für die erhöht sich mit ununterbrochener, ständiger Belastung über Zeit. Das heißt, die Spieler, und deswegen sind auch die Sorgen von jemandem wie LeBron, boah, ja, der anstrengende Olympiasommer und jetzt die nächste Marathonsaison. Ich glaube tatsächlich, das kann ein Vorteil sein zu Beginn der Saison, weil sie nicht die Probleme haben wie ein Luka Doncic, wenn er im Sommer Shisha geraucht hat und Bier getrunken hat und Cevapcici gegessen hat, der dann wieder auf dieses Level plötzlich kommen muss, auf dieses Belastungslevel. Aber, Stichwort Belastungssteuerung, ich glaube, je länger die Saison andauert, dann wiederum spürst du es, dass diese Spieler keine richtige Sommerpause hatten und keine richtige Chance hatten zu regenerieren, weil dann eben die Wahrscheinlichkeit für diese Soft-Tissue-Verletzungen immer höher wird. Also ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert, wo wir dann wahrscheinlich am Ende der Saison nochmal drauf gucken müssen und final bewerten müssen, okay, wie hat sich jetzt dieser Olympiasommer tatsächlich ausgewirkt auf diese entsprechenden Stars, die das dann betrifft?
Auch ein guter Punkt. Ja, da müssen wir mal noch ein paar mehr Monate abwarten, wie sich das Richtung Saisonmitte, Saisonende hin ergibt.
Ich hätte noch was zum Thema Sommer und Offseason. Das passt jetzt vielleicht gerade so ein bisschen noch rein. Ich habe mir eine Folge des True Hoop Podcasts angehört, unter anderem von David Thorpe. Und David Thorpe ist ein langjähriger NBA Player Skills Development Coach, der auch schon mit vielen NBA-Spielern zusammengearbeitet hat, der da eine Hypothese aufgestellt hat, einen Take gebracht hat, den ich ihm jetzt einfach mal so abkaufen muss, weil ich und du da logischerweise überhaupt gar keinen Einblick haben, außer das, was wir ab und zu mal bei irgendwelchen Highlight-Tapes in Instagram sehen. Grüße an Ben Simmons. David Thorpe hat gesagt, dass NBA-Spieler in der modernen NBA, und er begründet es damit, dass in der modernen NBA, da reden wir ständig drüber, das Talentlevel wird immer höher. Der Spielerpool an Spielern, die wirklich das Zeug dazu haben, in der NBA zu spielen, wird immer größer. Das Talent an der Spitze wird größer, das Talent in der Breite wird größer. Die NBA ist einfach besser, Punkt, als noch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Und um mit diesem höheren Talentlevel überhaupt mithalten zu können, behauptet er, dass viele NBA-Spieler im Sommer immer mehr an ihren Skills arbeiten, immer härter arbeiten, immer mehr Fokus darauf legen, einfach ihre Skills zu erweitern und dass deswegen die Off-Season, selbst in einem Sommer, in dem jetzt keine Olympischen Spiele oder kein FIBA World Cup wäre, dass der Sommer einfach härter wird und dass das auch dazu führen könnte, dass in den letzten Jahren die Verletzungsdichte zugenommen hat, weil das, was ich gerade gesagt habe, fehlende Sommerpause bedeutet, wenn es dumm läuft, fehlende Regeneration oder zu kurz kommende Regeneration in Vorbereitung auf eine neue Saison. Und wenn Spieler einfach mehr Zeit im Gym verbringen und mehr an sich arbeiten und den Sommer viel mehr dazu nutzen, mithalten zu können in der modernen NBA, kann das natürlich das Verletzungsrisiko erhöhen. Fand ich einen sehr interessanten Punkt, den ich, wie gesagt, einfach nicht fact-checken kann. Aber wenn der das so sagt, dann glaube ich das einfach mal, dass das dem der Wahrheit entspricht. Und erneut, hört sich stimmig an für mich. Also wenn du einen härteren Sommer hast und mehr an dir arbeitest und sei das jetzt nicht in einem kompetitiven Setting, sondern einfach für dich im Gym und in irgendwelchen Scrimmages und bevor es dann ja überhaupt in die Summer League geht und in die Saisonvorbereitung und die Preseason und so weiter, klar, kann das Verletzungsrisiko auch erhöhen.
Klingt auch sehr nachvollziehbar. Ich denke auch, dass das nicht nur so ein Sommerding ist, sondern dass auch Spieler während der Saison mehr und mehr hart arbeiten, individuell. Also das hat man ja auch ganz oft vor Spielen an Spieltagen. Das sind dann nicht einfach nur so Warm-ups, wo man einfach so ein paar Würfe nimmt, sondern das sind richtige Workouts, die Spieler da noch haben an Vormittagen, wenn abends ein Spiel ist, teilweise sogar vorm Spiel. Also das jetzt auch wieder in New York gesehen, kann ja immer 3 Stunden vorher in die Halle rein. Also was da Spieler individuell nochmal arbeiten, das hat nicht zwangsweise nur was damit zu tun, um sich einfach warm zu machen für den Abend und das Spiel, sondern das sind richtige Workouts, bei denen an wirklich detaillierten Aspekten ihres Games gearbeitet wird. Also das ist nicht, ich bin jetzt bei Fußball nicht mehr so drin, aber meine Kindheitserinnerung, da wird dann ein bisschen der Ball hochgehalten, jongliert, so ein bisschen rumgepasst, wird sich ein bisschen gedehnt, ein bisschen warm gemacht. Aber da finden jetzt nicht noch übste Workouts von einzelnen Spielern statt, unten auf dem Rasen. Zumindest habe ich nicht so in Erinnerung bei dem, was ich früher vom Fußball verfolgt habe.
Unmittelbar vorm Spiel nicht, definitiv. Ja, ja. Also im Fußball ist es dann eher so, dass die am Abend vorher oder am Morgen nochmal ein Abschlusstraining haben dem Spiel. Und da hat man dann keinen Einblick, was genau da noch gearbeitet wird.
Wahrscheinlich auch viel taktisch, einfach Vorbereitung
auf
den Gegner. Aber im Basketball, also das ist anstrengend. Und manche Spieler sind da eine Dreiviertelstunde teilweise auf dem Parkett und arbeiten. Das ist nicht einfach nur fangen und werfen, sondern Dribbling, einen speziellen Moves und richtig von verschiedenen Spots, Game Speed werfen. Das hat schon was. Deswegen, ich glaube, diese Belastung und dieses am Game arbeiten, das hört dann während der Saison auf jeden Fall nicht auf und könnte natürlich auch daran liegen, dass einfach das Level so gut ist und dieser Konkurrenzkampf so hoch, dass wenn du nicht während der Saison und im Sommer über auch the hardest worker in the room bist, dann läuft dir die Konkurrenz einfach davon. Also das ist ein sehr guter Punkt, dass man einfach hier auch so gewisse Entwicklungen so im Großen und Ganzen der letzten Jahrzehnte mit einfließen lässt. Du hast ja gesagt, das Talentlevel ist deutlich höher als vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren war. Und Ähnliches lässt sich auch sagen über die Spielweise in der NBA im Generellen. Der heutige NBA-Spieler legt deutlich, deutlich, deutlich mehr Meilen zurück als der NBA-Spieler vor 10 Jahren. Und der hat deutlich mehr Meilen zurückgelegt als der NBA-Spieler vor 20 Jahren, vor 30 Jahren und vor 40 Jahren. Die Spielweise von Teams ist sehr viel komplexer geworden. Es gibt mehr Spielzüge, es ist mehr Bewegung in Offensiven drinnen. Ich meine, wir kritisieren es ja immer wieder, wenn Anthony Davis ein Post-Up hat und alle 4 drumherum schauen zu, dann hilft das Anthony Davis nicht, das hilft der Lakers-Offense nicht und das macht mich sauer als Fan. Wir wollen, dass Teams unberechenbar sind im Angriff und überraschend und sich bewegen und dass von den 4 Mitspielern von Davis einer cuttet, 2 in Screening-Spielzug in der Weakside laufen und der letzte seinen Spot ändert, wo er gerade auf den Spot-Up-Dreier wartet. Wir wollen, dass sich alle 4 bewegen, in Addition dazu, dass Anthony Davis ja auch was mit dem Ball macht. Und das ist auch etwas, was natürlich eine große Belastung ist für die Spieler, dass sie mehr Meilen zurücklegen, dass sie ein höheres durchschnittliches Tempo haben. Wenn du Steph Curry verteidigst, da musst du sehr schnell und sehr viel rennen und ich nehme mal stark an, dass das wahnsinnig anstrengend ist und wir haben Interviews von Spielern wie De'Aaron Fox, unter anderem die nach solchen Spielen, wo sie Curry verteidigt haben, sagen, das war der absolute Albtraum, fix und fertig, habe noch nie sowas Anstrengendes gemacht, wie Steph Curry jetzt hinterher zu rennen für 40 Minuten und das ist ja defensiv ein ähnliches Bild. Defensiven sind sehr viel komplexer mit anspruchsvolleren Taktiken, es wird Verteidigern mehr abverlangt, du sollst mittlerweile am Ball verteidigen, du sollst Abseitsball verteidigen, du sollst in den Passing Lanes sein, du sollst aber auch noch dabei helfen, den Korb zu beschützen. Was wir dabei auch nicht vergessen dürfen, die Dreierlinie zieht das Parkett einfach viel mehr auseinander. Das heißt, Spieler müssen, egal an welchem Ende, höhere Distanzen zurücklegen, weil das Parkett auseinandergezogen ist und die Dreierlinie Spieler sind sehr viel weiter voneinander weg. Ich meine, es ist ja kein Hexenwerk. So, früher hast du 3 Spot-Up-Werfer innerhalb der Zweierlinie gehabt. So, natürlich müssen dann die Closeouts von Verteidigern nicht so weit gelaufen werden zu einem Spieler, der einen Meter innerhalb der Zweierlinie, der Dreierlinie steht, als ein Closer zu einem Spieler, der einen halben Meter hinter der Dreierlinie steht. Das ist ja ganz klar, dass das auch dazu beiträgt, dass Spieler sich mehr bewegen müssen. Das Tempo in der NBA steigt seit Jahren an. Da habe ich jetzt erst in meinem, ist nicht mein letzter Basketball-Artikel, ich habe ihn schon geschrieben, anscheinend in der nächsten Basket-Ausgabe, da habe ich darüber geschrieben, dass das Tempo in der NBA gerade auf einem Höchststand ist in diesem Jahrtausend, was auch sehr viele verschiedene Gründe hat. Aber wenn du natürlich deutlich mehr Possessions hast, mehr Transition-Basketball spielst, immer mehr in die Early-Offense gehst, dann hat das natürlich auch seinen Einfluss auf deine Belastung. Und deswegen ist auch dieses, ja, warum spielen denn Spieler nicht so wie früher die vollen 48 Minuten? Oder warum ist es denn heute so selten geworden, dass Spieler 82 Minuten spielen im Vergleich zu vor 40 Jahren? Ja, du hattest einfach vor 40 Jahren nicht so eine große Belastung in einem einzelnen Spiel, wie du es heute hast. Und wenn man das einberechnet, ist es in der heutigen Zeit viel, viel schwerer, 82 Spiele zu absolvieren, erstmal dich nicht zu verletzen, aber auch die Ausdauer und Fitness und die Körner zu haben für 82 Spiele, weil du einfach viel, viel, viel mehr machen musst. Du musst dich mehr bewegen, du musst dich schneller bewegen, du musst mehr Aufgaben übernehmen. Und es ist eine ganz, ganz andere Sportart mittlerweile, als es das noch vor 40 Jahren war, selbst als es das noch vor 20 Jahren war. Und um den Kreis zu schließen, um wieder auf Verletzung zu kommen, mehr Belastung führt in der Regel zu mehr Verletzungen, zu einem höheren Verletzungsrisiko. Und nicht nur das, auch dazu, dass Spieler mehr und mehr Spiele aussetzen. Also wir reden ja nicht nur hier darüber, dass Stars oder Non-Stars Spiele verpassen, weil sie unbedingt verletzt sind, sondern weil sie vielleicht auch einfach mal geschont werden. Und das kommt da alles zusammen und ist, denke ich, auch ein Faktor, der hier sehr, sehr weit mit oben rankt. Das weiß, an der Stelle kann man das ja auch mal dazu sagen. Es gibt hier nicht diesen einen Grund, warum Verletzungen gerade auf so einem Hoch sind, sondern es ist wie so oft im Leben, wie eigentlich immer, bei solchen komplexen Sachen gibt es hier sehr viele verschiedene Gründe. Die einen wichten vielleicht etwas stärker, die anderen wichten vielleicht etwas schwächer. Aber es gibt hier viele verschiedene Gründe, die jetzt gerade im Dezember 2024 dazu führen, dass sich super viele Spieler verletzen und super viele Spiele verpassen. Deswegen viele Verletzungen und keine einzelne Sache, die jetzt hier der große ausschlaggebende Faktor ist. Oder würdest du mir da widersprechen?
Ja, da widerspreche ich dir vehement. Oh. Es liegt einfach daran, dass die Spieler soft sind heutzutage.
Ja. Die haben es nicht mehr so in sich wie damals, zu Shaqs
genau,
Zeit.
Das ist einfach, ja. Das ist damals, das ist einfach was anderes. Die hohe Intensität in der modernen NBA ist auch der wahrscheinlich wichtigste Punkt, den ich hier bei mir auf dem Zettel stehen habe. Und generell der Zusammenhang zwischen Intensität, Belastungsintensität und Verletzungsrisiko, der lässt sich belegen. Ich habe eine sehr interessante Studie gefunden von einer Dr. Melanie Lewis von der University of Oklahoma, die sich mit generell dem Verletzungsrisiko und die Ermüdungserscheinungen und in Zusammenhang eben mit, sie hat das Game Load genannt. Und das fand ich sehr interessant. Das ist jetzt eher, also es ist nicht genau das Gleiche, aber es ist eher bezogen auf Einzelspieler und Einzelspiele. Sie hat herausgefunden, dass wenn ein Spieler in einem Spiel mindestens drei Rebounds mehr holt als in seinem, also zu seinem Saisondurchschnitt, dann erhöht sich sein Verletzungsrisiko um 8%. Und wenn ein Spieler mindestens 3 Feldwurfversuche mehr verzeichnet als zu seinem Saisondurchschnitt, also als für ihn üblich, dann erhöht sich sein Verletzungsrisiko um 10%. Das fand ich super interessant. Hm. Ich erspare euch, also da steckt unfassbar komplizierte Mathematik dahinter. Die erspare ich euch jetzt einfach. Ich habe es natürlich verstanden, aber das würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen, das so wirklich auszuführen. Aber das fand ich super interessant. Also wirklich, es ist belegbar, dass wenn ein Spieler mehr macht, als er das gewohnt ist in einem Spiel, dass dann sein Verletzungsrisiko steigt. Und zwar, wie gesagt, 3 Rebounds mehr als Saisonschnitt, das hört sich jetzt nicht viel an. Wenn ein Spieler 8 Rebounds averaged und dann in einem Spiel mal 11 holt, dann hat er ein 8%ig gestiegenes Verletzungsrisiko. Wenn ein Spieler 12 Würfe averaged pro Spiel und aber 15 nimmt, dann hat er fast 10% höheres Verletzungsrisiko. Und wenn du das dann zu Ende denkst, auf die Makroebene und auf generell die NBA und alles, was du gerade sehr schön skizziert hast, mit der einfach viel, viel höheren Intensität, die im heutigen Spiel mit inbegriffen liegt im Vergleich zu den letzten Jahren und Jahrzehnten, dann ist es ja nur logisch, dass das Verletzungsrisiko drastisch angestiegen ist und dass es einfach schwieriger geworden ist, durable und available und hart zu sein im Vergleich zu den 90ern, zu den 80ern und selbst im Vergleich zu den 2010ern, weil diese ganze Pace-and-Space-Revolution, die genau wie du gerade schön gesagt hast, dazu führt, dass die Closeouts länger werden, dass die Distanzen länger werden, dass sich einfach alles entzerrt, das ist ja ein immer noch relativ neues Phänomen. Also wir scheinen jetzt gerade an einem Punkt angekommen zu sein, in dem Dreiervolumen und Spacing ja so ein bisschen ihren Hochpunkt erreicht haben, aber das ist ja trotzdem noch ein relativ neues Phänomen, das erst vor ungefähr 10 Jahren überhaupt angefangen hat. Mhm. Und wo sich ja dann auch Spieler drauf einstellen müssen irgendwo und immer noch nicht so ganz dran gewöhnt sind vermutlich.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hast du, also ich habe noch einen Grund.
Ich habe auch noch einen.
Okay, dann hau mal raus.
Naja, hat deiner mit konkret der NBA-Welt zu tun? Also gut, wir haben natürlich noch den allergrößten Elephant in the Room. Zu viele Spiele. Ist das dein letzter Punkt?
Nein, nein, das ist nicht mein letzter Punkt. Also nicht der Hauptgrund, könnte man sicherlich da irgendwo mit einbauen. Aber nein, das ist nicht mein Grund.
Mach du trotzdem mal deinen letzten, weil meiner hat eher mit Spielerentwicklung und Jugend zu tun.
Okay, aber das mit den zu vielen Spielen könnte man ja dann ein bisschen umwandeln auf, was die NBA denn machen könnte, um
ja, auf jeden Fall
dem so ein bisschen vorzubeugen. Nein, mein Grund, mein letzter möglicher Grund für die vielen Verletzungen sind Regeländerungen in der NBA, und zwar jetzt nicht aufs Spielerische, sondern diese Player Participation Policy, dass du jetzt, wenn du für gewisse Awards zugelassen werden möchtest, musst du halt 65 Spiele absolvieren mit so und so vielen Minuten. Wenn du natürlich dann ins All-NBA-Team möchtest, wo dann sehr, sehr viel Geld mit dran hängt, musst du eine gewisse Anzahl von Spielen absolvieren. Du kannst jetzt nicht mehr einfach so geschont werden, sondern es muss einen sehr, sehr guten Grund geben, warum du in einem National-TV-Game, in einem für die NBA bedeutenden Game, auf der Bank sitzt. Was alles nachvollziehbar, warum die NBA das macht. So, natürlich im ersten Schritt, wenn du MVP werden willst, musst du 65 Spiele absolvieren. Die NBA will nicht, dass du zum Ende der Saison in die letzten 5 Spiele einfach so aussetzt, dass du die Saison über so ein bisschen chillst, mal hier nicht spielst, mal da nicht spielst, sondern die NBA will, dass du quasi spielst und gibt dir einen Anreiz, diese 65 Spiele zu machen. Ist an sich keine schlechte Idee. Ähnlich mit den National TV Games. Die NBA hat jetzt diesen neuen knapp 8 Milliarden Dollar TV-Deal unterschrieben. National TV Games sind eine super große Sache, wenn es so im nationalen TNT, ESPN Fernsehen läuft. Dann möchte die NBA nicht, dass Spieler einfach so geschont werden, ohne irgendeine Verletzung zu haben. Also auch da wieder ein sehr nachvollziehbarer Ansatz, weil irgendein kleiner Fan möchte vielleicht mit seinem Dad einmal LeBron sehen, fliegen sie nach L.A., um sich dann ein Spiel anzugucken. Auch noch ein besonderes Spiel vielleicht, was dann teuer ist und im nationalen Fernsehen ist. Und LeBron wird halt geschont, ohne verletzt zu sein. Das möchte die NBA nicht. Das möchte der Fan nicht, das möchte niemand von den Außenstehenden. Also auch das an sich ein sehr nachvollziehbarer Grund. Führt halt aber im Umkehrschluss gerne auch dazu, dass Spieler, und vor allem diese 65-Spiele-Regel, dass Spieler auf dem Parkett stehen, auch wenn sie es vielleicht eigentlich nicht sollten. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Tyrese Halliburton, der, weiß nicht, der immer noch nicht so richtig wieder bei 100% zu sein scheint. Und immer noch ein bisschen zu knabbern hat von seiner Verletzung, die er sich im Januar zugezogen hat, von der er, und das ist bestätigt, schneller wiedergekommen ist, als ursprünglich eigentlich der Plan war, weil er auf diese 65-Spiele-Marke kommen wollte. Und Halliburton ist nicht das einzige Beispiel von Spielern, die, und das ist gar nicht mal so zwangsweise MVP oder DPOY, sondern so dieses All-NBA-Ding, wo es dann für Spieler um teilweise 30, 40 Millionen Dollar mehr im Vertrag geht. Gerade diese Spieler wollen natürlich diese Marke erreichen, um halt zugelassen werden zu können. Und dann macht man vielleicht auch mal ein paar Einsätze, wo man in den Jahren davor eventuell gesagt hätte, nee, komm, da setze ich doch mal aus. Und wie gesagt, Halliburton ist nicht das einzige Beispiel von dem Spieler, der zu früh wieder zurückgekommen ist von einer Verletzung, der vielleicht auch auf dem Parkett stand weiterhin, um diese Minutenmarke zu erreichen, auch wenn man ihn vielleicht schon hätte runternehmen sollen. Und ich glaube, dass die NBA da an sich mit jetzt keiner so super schlechten Intention sich eventuell an einigen Stellen so ein bisschen da selber in den Fuß geschossen hat und dass diese Regeln zumindest das Potenzial haben, so Verletzungen zu begünstigen, sage ich mal, oder?
Auf jeden Fall. Das lässt sich ja auch in die Schublade der höheren Belastung stecken, dass wenn Spieler gezwungen sind oder sich gezwungen fühlen, Spiele zu absolvieren, um All-Star-Nominierungen sichern zu können, um All-NBA, also in Bezug auf dieses 65-Spiele-Limit, um im MVP-Rennen zu sein, um All-NBA-Nominierungen zu kriegen, wo ja oftmals für die Spieler auch einfach buchstäblich Millionen von Dollar dranhängen, wegen Max-Contract, Super-Max-Contract-Geschichten, wegen Prämien, die sie dann kriegen oder eben nicht kriegen, dann ist das definitiv ein Punkt. Also wenn dann ein Spieler eigentlich angeschlagen ist und vielleicht nicht spielen sollte und aber am Spielelimit kratzt für All-NBA, für Defensive Player of the Year, für MVP, für was auch immer, dann ja wird von der Liga ja incentivized, so viele Anglizismen, ey. Eigentlich möchte man das ja immer vermeiden als guter deutscher Content Creator. Von der Liga wird man dazu verleitet, so, das habe ich schön formuliert. Von der Liga wird man unter Umständen dazu verleitet, die nötige Regeneration und die nötige Erholung nicht wahrzunehmen. Und dann ist das sicherlich ein möglicher Grund für aufkommende Verletzungen.
Ja, auf jeden Fall.
Lass uns, fand ich eine gute Idee, lass uns den großen Elephant in the Room zu viele Spiele, lass uns den dann gleich bei den Lösungsvorschlägen, bei den Handlungsempfehlungen unterbringen. Ich habe noch einen kleinen Punkt. Es ist wissenschaftlich erwiesen und es bezieht sich auf die Spielerentwicklung, also auf den Werdegang dieser kommenden NBA-Spieler in der Jugend. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein kindlicher und auch ein jugendlicher Körper sowohl auf der Knochenstrukturebene als auch auf der Muskel- und Sehnenebene sich besser und resistenter entwickelt, wenn verschiedene Bewegungsmuster ausgeführt werden regelmäßig. Sprich, Spieler, die in jungen Jahren mehrere Sportarten ausführen, haben eine bessere Chance, verletzungsresistent zu sein, als Spieler, die sich zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf eine Sportart spezialisieren. Jetzt ist es aber so in den letzten Jahren, dass Spieler, die sich vielleicht in einem jungen Alter schon Hoffnungen machen können, es irgendwann mal in die NBA zu schaffen, auch hier wieder Stichwort viel höheres Talentlevel, du kommst als junger Spieler gar nicht mehr drum rum, dich möglichst früh zu spezialisieren, um überhaupt eine Chance zu haben, irgendwann mal auf das Level zu kommen, dass du in die NBA es schaffen kannst. Und deswegen, das ist die eine Seite, also Spieler spezialisieren sich immer früher, bereits in der Highschool, manchmal sogar noch früher, auf Basketball und verpassen deswegen die Vorteile, die es mit sich bringen würde, andere Sportarten weiterzuspielen. Das hat unter anderem aber auch damit zu tun, dass der Schedule für junge Spieler, nehmen wir mal als Beispiel Highschool-Spieler, immer härter wird. Dieser ganze AAU-Zirkus, dass du nicht nur für deine Highschool spielst, sondern direkt in irgendwelche Elite-AAU-Teams deine Wochenenden damit verbringst, durchs ganze Land zu reisen und gegen andere Teams anzutreten in irgendwelchen Miniturnieren, wo du zum Teil 4, 5, 6 Spiele an einem Tag hast. Was dich dann auch noch davon abbringt, also es war früher ganz klassisch so, da hat Dre zum Beispiel mal in seinem Podcast drüber gesprochen, André Vogt von Got Next, also ich sag's mal dazu, sicherlich kennen viele den nicht, ist ein Up-and-Comer, der aus dem wird bestimmt mal was. Dre war ja in den 90ern an einer amerikanischen Highschool für ein Jahr und hat das dann aus eigener Erfahrung. Früher war es ganz oft so, dass die Basketballspieler, du warst in der Highschool, du hast für dein Highschool-Team Basketball gespielt. Und wenn dann die Basketballsaison vorbei war, dann hast du Baseball gespielt. Und wenn die Baseballsaison vorbei war, dann hast du Football gespielt. Das gibt's heutzutage allein schon wegen diesem ganzen AAU-Zirkus zum Teil gar nicht mehr. Junge, talentierte Basketballspieler auf dem Highschool-Level spielen das ganze Jahr über Basketball. Weil wenn die reguläre Saison in Anführungszeichen, also wenn die ganzen Regional Championships und dann auch die State Championships und nationale Championships gibt's ja gar nicht im Highschool-Basketball. Wenn das alles vorbei ist, wo dann früher die Talente gesagt haben, okay, dann spiele ich jetzt Baseball, dann hast du weiterhin AAU, jedes Wochenende, jede Woche und wie gesagt, durchs ganze Leid reisen, 5, 6 Spiele an einem Wochenende. Das ist einfach wahrscheinlich förderlich für die Talente. Auch darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Das ist einer der Hauptpunkte, der Unterschied zwischen europäischer Talententwicklung und amerikanischer Talententwicklung. Das ist einer der Hauptpunkte, die Kritiker von diesem AAU-System immer wieder anbringen, als Grund dafür, dass die Europäer die Liga übernehmen, in Anführungszeichen, in den letzten Jahren, oder die Nicht-Amerikaner. Aber es ist vor allem erwiesenermaßen schädlich für die langfristige Verletzungsresilienz dieser späteren NBA-Spieler.
Auch ein sehr guter Punkt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber auch wieder Kombination aus sehr vielen verschiedenen Faktoren. Und auch ein bisschen scary, wenn man drüber nachdenkt, weil das ist ja was, wo die Früchte, in dem Sinne negative Früchte, erst Jahrzehnt später oder so getragen werden.
Absolut. Also das wird tendenziell schlimmer in den nächsten Jahren.
Auf jeden Fall. Naja, was kann die NBA denn machen, um so ein paar Verletzungen vorzubeugen und diesen Trend so ein klein wenig abzubeugen? Du hast gerade schon angerissen, weniger Spiele.
Weniger Spiele, definitiv.
Wollen das die Spieler?
Wahrscheinlich nicht. Es wäre aus vielen der Punkte, die wir gerade dargelegt haben, sowohl immer höher werdende Intensität in den Spielen, harter Spielplan, weniger Regeneration, auch im Sommer und während der Saison hast du ja auch wenig Zeit zur Regeneration. Wenn du 4-mal pro Woche spielst, hast du einfach erstens keine Zeit zu trainieren und zweitens keine Zeit zu regenerieren und dann ja noch durchs ganze Land fliegen musst. Die NBA möchte nicht, dass Spieler einfach so gerestet und geloadmanaged werden und Spiele aussitzen ohne Verlängerung. Auch das, also von vielen dieser Punkte, die wir gerade dargelegt haben, wenn du das logisch zu Ende denkst, kommst du zu dem Ergebnis, wir brauchen weniger als 82 Spiele, aber haben wir auch an dieser Stelle schon häufig darüber gesprochen. Das bedeutet weniger TV-Gelder, das bedeutet generell weniger Geld. Da wird wahrscheinlich nicht nur die NBA selbst und die Owner und die Geldmacher, sondern auch die Spieler selber, weil sie halt mit dranhängen. Und das ist zum Beispiel die Diskrepanz zum Fußball, wo wir sehr, sehr ähnliche Diskussionen in den letzten Jahren immer mehr haben. Rodri, der spanische Mittelfeldspieler von Manchester City, der den Ballon d'Or gewonnen hat jetzt dieses Jahr und sich 3 Wochen vorher bezeichnenderweise das Kreuzband gerissen hat und für den Rest der Saison ausfällt, war ein Spieler, der sich wirklich offen hingestellt hat und gesagt hat, hey, wir Spieler, wir sind kurz vorm Streik. Weil die Spieler im Fußball natürlich auch davon profitieren, dass so viel Fußball gespielt wird und so viel TV-Gelder eingenommen werden und sie dann natürlich auch ihre Gehälter hochgehen. Aber die Fußballspieler sind nicht so direkt involviert in diese ganzen Entscheidungsprozesse, wie im Basketball das der Fall ist. Weil im Basketball die Spieler in Form der Spielergewerkschaft verhandeln ja in Form des CBAs alles mit, was diese ganzen Dinge betrifft. Also die Basketballer können sich nicht hinstellen, so wie die Fußballer, und sagen, hey, boah, wir Armen, hier ist sowieso schon viel zu lange Saison, wir haben 50, 60 Spiele pro Jahr. Jetzt kommt noch eine Club-WM dazu, auf die eigentlich niemand so richtig Bock hat. Das können die Basketballer nicht machen. Die haben das mitentschieden sozusagen. Wenn sich die NBA wirklich geschlossen hinstellen würde und sagen würde, wir wollen keine 82-Spiele-Saison mehr. Und die Vorteile, da sind wir uns ja alle einig, nicht nur das Verletzungsrisiko, sondern auch die Attraktivität des Produktes, was ja dann wiederum in TV-Ratings und so reinführt, sind wir uns ja auch alle einig, dass 82 Spiele einfach unnötig sind. Ein einzelnes Regular-Season-Spiel ist im NBA-Kontext bums egal. Und das darunter leidet ja auch die Qualität des Produkts. Aber 82 uninteressante Spiele sind immer noch profitabler als 60 ein bisschen interessantere Spiele. Das ist halt leider die Realität. Und deswegen ist leider wahrscheinlich auch die Realität, dass sich da in den nächsten Jahren nicht wirklich was dran ändern wird. Und wenn sich die Spieler hinstellen würden, sagen würden, wir wollen das nicht mehr, wir streiken, wir im nächsten CBA, es muss weniger Spiele geben, dann stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass das tatsächlich passieren würde. Aber das bedeutet dann halt auch für die Spieler weniger Geld.
Ja, würde mich absolut schocken, wenn wir das in den nächsten Jahren oder generell in Zukunft erleben, dass die NBA von diesen 82 Spielen weggeht. Ich meine, jetzt ist erstmal der neue TV-Deal unterschrieben. Da wird sich jetzt erstmal gar nichts dran ändern. Aber ich glaube, diese 82 Spiele, an denen wird nicht viel gerüttelt, auch wenn wir uns alle einig sind, dass es sehr viele Vorteile hätte, da vielleicht drunter zu gehen. Da machen wir jetzt aber ein komplett anderes Thema auf, weil du hast es gerade schon angerissen. Einzelne Regular-Season-Spiele jucken niemanden. Und da könnte man einiges mit machen und auf die Verletzungen, worüber wir ja heute reden, würde es sicherlich auch einen Einfluss auf jeden Fall haben. Da halte ich es für realistischer, dass die NBA irgendwann sagt, wir streichen Back-to-Backs. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sowas wie ein kleiner Game-Changer sein könnte, wenn man irgendwann sagt, es wird keine Back-to-Backs mehr geben, wäre natürlich dann die Frage, okay, wie würde man es schaffen, dann diese 82 Spiele reinzubekommen in den Kalender, aber da würde es wahrscheinlich mehr bringen, die Saison irgendwie 2 Wochen zu verlängern und Anfang Oktober oder so schon anzufangen und dafür keine Back-to-Backs zu haben, da wäre das Verletzungsrisiko dann, denke ich, ein bisschen besser. Denn jede Studie in der Hinsicht, und da wurden einige gemacht, hat ergeben, dass die Minuten, die Spieler spielen, also ob ein Spieler jetzt 42 Minuten pro Abend spielt oder 40 oder 38, dass die weniger Einfluss auf das Verletzungsrisiko eines Spielers haben als die Zeit zwischen diesen Spielen. Und das finde ich halt super interessant, weil wir denken alle, dass Tom Thibodeau beispielsweise seine Spieler zugrunde richtet, jetzt im November, Dezember, indem die alle 38, 40, 42, teilweise noch mehr pro Abend spielen. Und das ist sicherlich irgendwo auch richtig. Dein Verletzungsrisiko, wenn du 42 pro Abend spielst, ist höher als dein Verletzungsrisiko, wenn du 35 oder 34 oder 30 Minuten nur pro Abend spielst. A, weil die Belastung höher ist und B, weil du natürlich innerhalb von 42 Minuten in viel mehr Situationen auch gebracht wirst, in denen du dich verletzen kannst. Du kämpfst um mehr Rebounds, du drivest häufiger zum Korb, du fällst häufiger auf den Boden. So, das ist ja klar. Aber was diese Studien ergeben haben, ist, dass quasi Rest zwischen den Spielen deutlich größeren Einfluss hat als die einzelnen Minuten, die ein Spieler pro Spiel macht. Und die eine Studie hat ergeben, dass wenn man Back-to-Backs streichen würde, dann würde die Verletzungsanfälligkeit bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler sich verletzt, bei dem durchschnittlichen Spieler einfach mal um 16% runtergehen. Und gerade diese Back-to-Backs, wo du, und vor allem auswärts Back-to-Backs, wo du die eine Nacht spielst du in Cleveland und die andere Nacht spielst du in Charlotte oder Miami und Orlando, wo du dann sogar noch fliegen musst, die sind halt ein absoluter Killer. Und selbst so Back-to-Backs, wo du in der gleichen Stadt bleiben kannst, wie in L.A. oder New York, auch das ist eine unfassbare Belastung, weil du einfach nicht diese Regenerationszeit zwischen den Spielen hast, die du halt brauchst. Und deswegen haben wir weniger Verletzungen in der Bubble gesehen. Deswegen war vielleicht grundsätzlich auch der Basketball ein bisschen vom Niveau her auch besser, aber dass Spieler sich nicht danach in irgendwelche Flieger setzen mussten, dass Spieler direkt nach dem Spiel regenerieren konnten und sich massieren lassen konnten und ins Eisbad konnten und dann wirklich da die ganze Zeit, die sie da hatten, dann auch zum Regenerieren nutzen und man nicht erst noch in irgendwelche Busse groß steigen musste, in irgendwelche Flieger, in irgendwelche neuen Hotels einchecken und so, sondern wirklich Hotelzimmer und die Arena ist ein paar Minuten weg davon. Und ich glaube, auch deswegen haben wir da so wenige Verletzungen gesehen, weil die Regeln, und Back-to-Backs gab es ja natürlich an den Playoffs auch nicht, aber dass die Regenerationszeit einfach da deutlich länger und deutlich angenehmer für die Spieler war. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Faktor ist. Muss die NBA sich halt irgendwas einfallen lassen, wie man es schafft, Back-to-Backs zu cutten und trotzdem bei 82 Spielen zu bleiben, wenn es das ist, was die Liga, die Eigentümer und die Spieler wollen. Aber ich glaube, dass das einen großen Einfluss haben könnte. Und Back-to-Backs oder 3 Spiele in 4 Nächten, das ist halt hardcore.
Ich befürchte, dass es nicht möglich ist. Also ich frage mich gerade, weder die Liga noch die Spieler noch irgendwelche TV-Partner haben ja einen aktiven Vorteil von Back-to-Backs. Also ich denke mir, wenn es möglich wäre, die zu streichen, dann wäre das wahrscheinlich schon passiert. Ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass in dieser logistischen Mammutaufgabe, diesen Spielplan überhaupt zu erstellen, es wahrscheinlich einfach nicht möglich ist, diesen Spielplan so zu entzerren, außer du verlängerst halt die Saison komplett um einen Monat oder so.
Es kommt halt aber auch oft genug vor, dass Teams 2 oder 3 Nächte Pause haben zwischen Spielen. Und wenn man einfach die ganzen 3 Tage Pausen cuttet, man kann ja für jede 2 Tage Pause und jede 3 Tage Pause macht man halt dafür ein Back-to-Back weg. Also ich bin kein Experte, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mehr bringen würde, ein Back-to-Back zu streichen, als die Pause von irgendeinem Team statt einer Nacht frei, dann 2 Nächte frei. Könnte ich mir vorstellen.
Das kann gut sein, aber wahrscheinlich hast du dann halt das Problem, dass du musst ja den Spielplan auch aufeinander abstimmen, jedes einzelne der Spiele. Und dann wiederum, das habe ich neulich auch schon mal, ich glaube, das war in der Supporterfolge, dieses, ja gut, in der Nacht ist dann irgendein Konzert in der Halle von dem Team und das geht dann gar nicht, das da zu machen. Also es sind ja so viele Einzelheiten, die du umschiffen musst bei der Erstellung dieses Spielplans. Hm. Aber auf der anderen Seite, ich habe dunkel im Hinterkopf, dass Jerry Engelmann, der bei Jonathan im Podcast zu Gast war irgendwann in den letzten Wochen, der hat mal gesagt, dass er quasi so eine Art Algorithmus gebaut hat, um einen NBA-Schedule sich erstellen zu lassen und dass der da relativ simpel auf ein geschickteres Ergebnis gekommen ist
als die NBA selber. Vorstellen.
Also es könnte schon sein, dass sich da was machen lässt. Aber da frage ich mich, warum wurde das denn noch nicht? Fällt dir ein Grund ein, warum irgendeine der Parteien an Back-to-Backs festhalten wollen würde? Eigentlich nicht, oder?
Ich auch nicht.
Dann weiß ich nicht, dann befürchte ich schon fast, wenn das möglich wäre, dann wäre es schon passiert.
Zumal Back-to-Backs halt auch potenziell dann immer sind, wenn halt Spieler dann geschont werden. Du hast es ja bei Embiid selber im Sommer gehört, der gesagt hat, er wird wahrscheinlich nie wieder ein Back-to-Back machen. Kawhi, wer weiß, ob er überhaupt nochmal ein NBA-Spiel macht, aber er wird auf jeden Fall kein Back-to-Back machen. Also das ist ja also auch genau das, was die NBA ja nicht möchte, dieses so Load-Management und dass Spieler, die eigentlich fit sind, aussetzen, nur um geschont zu werden. Das hast du ja potenziell viel häufiger in solchen Back-to-Backs. Keine Ahnung, sehr interessante Frage.
Aber klar, in einer Traumwelt, wenn das funktionieren würde logistisch, wäre das sicherlich ein Lösungsansatz, auf jeden Fall.
Ja, und ansonsten lassen sich halt viele der Lösungsansätze herbeiführen, wenn wir einfach auf die Probleme gucken, die wir gerade angesprochen haben. Wenn wir zum Beispiel gesagt haben, Trainingslager vor der Saison nicht lang genug, wäre jetzt im Umkehrschluss der Lösungsansatz längere Trainingslager, längere Preseasons, bevor die Saison losgeht. Oder die 65-Spiele-Regel ist ein Problem, schafft die 65-Spiele-Regel ab oder schafft es wenigstens ab, dass die dann auch noch eine bestimmte Minutenanzahl auf dem Parkett stehen müssen. Das, ja, wären so ein paar der Lösungsansätze, die sich jetzt direkt herbeiführen lassen anhand der Probleme, die wir skizziert haben.
Ja, also ich habe jetzt konkret auch keine Lösungsansätze mehr vorbereitet.
Ich glaube, das wäre es dann auch soweit.
Ja, würde ich auch sagen.
Ein Faktor, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, Pech.
Klar.
Ja, Banchero und Wagner, gut, wobei bei den beiden könnte man vielleicht als Verschwörungstheoretiker denken, dass da vielleicht irgendwas da passiert ist im Training, dass zwei Spieler beim gleichen Team, die mit den gleichen Leuten arbeiten, die gleiche super seltene Verletzung kurz hintereinander haben. Aber, also taugt jetzt nicht so gut für ein Beispiel, aber dass jetzt einfach Spieler ungünstig fallen, ungünstig sich verletzen, dass sich vielleicht in dem einen Monat mehr Spieler verletzen als in dem anderen und dass es so ein Hoch und Runter ist vielleicht, dass es jetzt in dieser kleinen Sample Size, in diesen zwei Monaten der neuen Saison viel ist, während es vielleicht in der letzten Zeit wenig war davor, lässt sich im gewissen Rahmen eventuell auch einfach auf Verletzungspech zurückführen. Das wollen wir hier nicht außer Acht lassen.
Gerade die Paolo-Franz-Geschichte, wie du sagst. Wusstest du, bevor Paolo sich diese Verletzung zugezogen hat, wusstest du, wo der Oblique ist?
Nein.
Was hättest du getippt? Das hört sich voll nach Oberschenkelmuskel an, oder?
Ja, irgend sowas. Ja. Wo ist es denn?
Gut, vielleicht.
Also ich weiß doch jetzt noch
Bauch,
nicht.
Bauchmuskel.
Bauchmuskel.
Das ist der äußere schräge Bauchmuskel.
Mhm. Hm. Alright.
Ich würde sagen, dann haben lass uns... Lass uns Feierabend machen. Eine Trivia hast du noch dabei, ne?
Trivia habe ich noch dabei. Davor, aber ganz kurz, müssen wir nicht nur für Holy Werbung machen in dieser Folge, sondern natürlich auch für unser Supporter-Modell. Denn,
absolut,
was einige unserer Hörer vielleicht noch nicht wissen, ist, wir haben uns vorhin schon gesprochen. Das ist die zweite Folge, die wir aufnehmen. Deswegen zieht sich das ja auch in den Abend rein gerade. Denn wir haben heute am Mittwoch aufgenommen. Und die Folge ist auch schon gedroppt mittlerweile. Eine Folge, in der wir das Finale des NBA Cups analysiert haben. Die Bucks haben die Thunder dominant geschlagen. Da haben wir uns mal angeguckt, warum das passiert ist und was es sowohl für das eine Team als auch das andere bedeuten könnte und wie der aktuelle der jeweilige Stand der Dinge ist. Plus, wir haben unser eigenes Fazit jeweils abgegeben zum NBA Cup, was uns gut gefallen hat, was uns nicht so gefallen hat, was man vielleicht ändern könnte, was man mitnehmen sollte, so ein generelles Fazit zum Ende hin, wie wir den NBA Cup fanden. Wir haben jetzt am Sonntag eine Folge genommen, da haben wir den Dennis Schröder Trade analysiert.
Mhm.
Das war dann unsere vorletzte Supporter-Folge, der Dennis Schröder Trade zu den Golden State Warriors, die wir den Trade fanden. Und dann kam letzte Woche auch noch eine Supporter-Folge, wo wir die Halbfinale oder die Viertelfinale Viertelfinals, glaube ich, gepreviewt haben. Das heißt also jede Menge extra Content bei unserem Patreon. Ab 3 € im Monat kann man uns da unterstützen. Mittlerweile sind es, glaube ich, 13 oder 14 Bonusfolgen. Also wer zum einen Bock hat auf extra Content und mit den höheren Stufen natürlich auch noch vielen anderen Goodies und Extras, zum anderen aber auch uns, unsere Arbeit und dieses Projekt unterstützen möchte und dabei helfen will auch, dass es diesen Podcast noch viele, viele, viele weitere Jahre gibt und wir uns dann vielleicht in 10 Jahren unterhalten können, wie denn bis dahin der Verletzungstrend in der NBA ist. Der kann da sehr gerne unterstützen. Vielleicht auch jetzt für Weihnachten nochmal die Info, man kann diese Mitgliedschaften auch verschenken. Wenn ihr also jemanden im Freundeskreis habt oder jemanden in der Familie, der Basketball-Fan ist, vielleicht diesen Podcast hört und selber nicht zu den Supportern gehört, dem kann man da auch sehr gerne das schenken. Für bis zu ein Jahr kann man hier eine Mitgliedschaft jemanden giften. Also wenn da jemanden kennt zur Weihnachtszeit, jemanden eine Freude machen will, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir haben euch unser Patreon mal unten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Gerne auschecken, da findet ihr dann die 4 verschiedenen Stufen, die wir anbieten, die jeweiligen Vorteile. Und dort kann man sich dann den extra Content gönnen.
So ist es. Unbedingt auschecken, unbedingt unterstützen, wenn ihr da Bock drauf habt. Denn da wird jetzt die nächsten Tage bis zum Jahreswechsel, das ist vielleicht eine schöne Überleitung. Wir haben euch vorher versprochen, dass wir euch den Fahrplan ein bisschen darlegen. Dadurch, dass jetzt ein Weilchen hier im regulären Feed nichts mehr gekommen ist, haben wir uns gedacht, wir versorgen euch nächste Woche in der Weihnachtswoche mit 2 regulären Folgen. Erstens, Anfang der Woche wird ein Mailbag kommen. Deswegen jetzt schon mal der Appell an euch. Schickt uns eure Fragen rüber. Da kommt dann natürlich wie immer ein gesonderter Aufruf nochmal auf Social Media. Aber wenn ihr jetzt gerade schon irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt uns gerne eine Mail, schreibt uns auf unserem Instagram-Profil @doublestepback auf Instagram. Gerne da auch mal reinfolgen übrigens, wenn ihr das noch nicht tut. Oder natürlich auch auf unseren privaten Profilen. Ihr erreicht uns schon irgendwie, wenn ihr Fragen für den Mailbag habt. Und gegen Ende der Woche, wahrscheinlich dann so Richtung Wochenende, also nach den Weihnachtsfeiertagen, wird es dann sogar nochmal eine Folge geben hier im regulären öffentlichen Feed. Da haben wir uns noch nicht entschieden, worum es gehen soll. Da lassen wir uns noch ein bisschen inspirieren die nächsten Tage. Und es wird auch Supporter-Content geben. Es wird auf jeden Fall dieses Jahr, bevor dann 2025 vor der Tür steht, gibt es noch einen Supporter-Mailbag, für den ihr Fragen einschicken könnt und den ihr hören könnt, wenn ihr mindestens die 2. Supporter-Stufe habt, also mit 5 € im Monat uns unterstützen wollt. Und am 26., am 2. Weihnachtsfeiertag, gibt es eine kleine, aber feine Supporter-Folge zu hören mit ein paar Eindrücken aus der Christmas-Game-Nacht, auf die wir uns natürlich allesamt schon sehr freuen. Das ist der Fahrplan für die nächsten 1,5-2 Wochen, bis dann das neue Jahr 2025 auf uns zukommen wird. Hört sich doch nicht schlecht an, oder?
Das hört sich richtig geil an. Ich bin Weihnachten zu faul, um aufzunehmen, deswegen.
Du liebst einfach deine Familie.
Ja, genau. Aber 2 reguläre Folgen noch und 2 Supporter-Folgen bis zum Jahresende. Das klingt doch nach einer sehr, sehr geilen Sache. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und jetzt die 3 Wochen ohne, hat es mir schon ein bisschen gefehlt.
Auf jeden Fall.
Genau. Dann kommen wir zum Highlight der Folge, krönenden Abschluss. Denn wenn wir eine Folge über Verletzung machen, dann darf natürlich eine Trivia-Frage über Joel Hans Embiid da nicht fehlen. Denn jener Joel Embiid ist 2018-19 erst der 3. Spieler seit dem NBA-ABA-Merger geworden, der mindestens 27 Punkte pro Spiel und mindestens 13 Rebounds pro Spiel geaveraged hat über eine komplette Saison. Er war damals, 2018-19, wie gesagt, der 3. Spieler, dem dieses Kunststück gelang. Seitdem haben es 2 weitere geschafft. Ich möchte von dir die beiden Spieler hören, die es vor ihm geschafft haben, und die beiden Spieler, die es seitdem geschafft haben. Und wenn du mir noch das Jahr dazu nennst, dann bist du der absolute Gott. Aber es reicht, wenn du mir die Spieler nennst. 2 davor, 2 danach. 5 sind es insgesamt. Embiid ist einer von ihnen. 4 fehlen.
Sag mir nochmal ganz kurz, was genau hat er geschafft?
Mindestens 27 Punkte pro Spiel und mindestens 13 Rebounds pro Spiel.
Okay. Über eine gesamte Saison, also über eine gesamte Regular Season hinweg.
Ja.
Okay. 5 insgesamt, 2 davor, 2 dann, 2 danach? 2 danach? Ja, das muss ja dann Jokic sein, einer der beiden, oder?
Jokic schaffte das 2021/22 und ist jetzt gerade auf Kurs, das erneut zu schaffen.
Mhm. Und der andere muss ja dann Giannis sein.
Auch richtig, Giannis in 2019/20, also direkt im Jahr nach Embiid, 29,5 Punkte und 13,6 Rebounds pro Abend im Schnitt. Also die Krass. Beiden hast du schon mal.
Krass, okay. Und dann die beiden davor. 27 und 13 sind natürlich ein ganz schönes Wort. Also Shaq kommt einem sofort in den Sinn.
Mensch, nicht schlecht. Shaq schaffte das zweimal. Damn. Und zwar 1993/94 und 1999/2000. Jeweils mit knapp 30 Zählern und knapp 14 Rebounds pro Abend. Mit 21 schaffte er es. Und dann mit 27 nochmal in, wohlgemerkt, 81 und 79 Spielen. Was? Einmal mehr? Das unterstreicht, was Shaq immer sagt.
So ist es.
Alles soft heutzutage.
Okay, dann, jetzt möchte ich natürlich auch 4 vor 4 gehen. Ich schwanke zwischen 2 Namen. Für welchen entscheide ich mich jetzt? Liegen beide relativ auf der Hand? Nee, ich glaube, ich sag, ach so, nee, wenn wir nur von Punkten und Rebounds reden, ja, dann natürlich Wilt.
Falsch.
Wow, echt?
Ja.
Verdammt, war keiner der beiden Namen, den ich ursprünglich im Kopf hatte. Dann sage ich Hakeem.
Auch falsch. Ich glaube, du kommst nicht drauf.
Okay, also dann ist es auch nicht Kareem, nehme ich an.
Es ist jemand, der für die gleiche Franchise gespielt hat wie Kareem. Nicht Kareem, Hakeem. Hakeem.
Ach so, für die gleiche Franchise wie Hakeem, für die Rockets. Ein Rockets Big Man. Sag mir die Saison.
80-81, 81-82.
Okay, wow. Ein Rockets Big Man in den 80ern. Da müsste ich da doch jetzt drauf kommen. Ralph Sampson.
Falsch.
Okay, dann keine Ahnung.
Moses Malone.
Ah, verdammt. Oh.
Der, das ziemlich crazy ist, über 31 Punkte, was keiner der anderen geschafft hat, und 14,7 Rebounds in dem einen Jahr und 14,8 dem anderen. Also der einzige mit über 31 Punkten und über 14 Rebounds. Alle anderen waren drunter. Zusammen miteinander,
okay, back-to-back. Aber dann war die Fragestellung wahrscheinlich seit dem NBA-ABA-Merger oder sowas,
genau,
oder?
Genau, das, was ich gesagt habe.
Okay, alles klar. Dann hätte ich natürlich nicht Wilt gesagt, habe ich das überhört. Weil Wilt hatte ja zum Teil irgendwelche Saisons mit 50 und 26 Rebounds, die er geaveraged hatte.
Also, nee, seit dem Merger.
Na, Moses ärgert mich, dass ich drauf kommen müssen. Vor allem Ralph Sampson war ja dann viel später. Also der war ja erst Mitte 80er, Anfang 90er. Aber Kareem, das würde mich jetzt auch interessieren. Vielleicht hat es Kareem auch mal noch vor dem Merger geschafft, so als er frisch in die Liga gekommen ist. Kareem hatte, ja genau, Kareem hatte, was waren die Checkpoints?
27 und 13.
Und, okay, dann war es nicht Merger, dann war es irgendwie seit irgendeinem bestimmten Jahr, weil Kareem hatte zum Beispiel 1977 noch eine Saison mit, da waren es keine 27 mehr, aber 1976 hatte er eine Saison mit 27,7 und 16,9.
Also hier steht nur bei der Fragestellung, und das ist Stathead, also das ist legit.
Mhm. Wann war denn der Merger?
Keine
Ahnung. Dann war das 77 sogar. Ah ja, 76, okay gut, dann war das Stathead die letzte Saison vor dem Merger. Dann war das die letzte Saison vor dem Merger, und in der ersten Saison nach dem Merger war er dann bei 26 und 13,3. Also da hat er das ganz knapp verpasst. Okay, alles klar. Ja, da war dann.
Als dann schwer wurde, richtig. Da hat er nicht
okay,
mehr abgeliefert.
Okay, schöne Frage. Mann, das ärgert mich. Moses Malone.
Tja.
Also wäre ich von alleine natürlich nie im Leben drauf gekommen, aber als du dann gesagt hast, Rockets 80, da hätte ich drauf kommen müssen.
Wunderbar. Also Leute.
Freunde.
Holy. Und
Holy.
Double Stepback Patreon.
Unbedingt. Beide Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir danken euch. Wir hören uns nächste Woche, wie gesagt, gleich zweimal. Wir hoffen, ihr habt Bock drauf. Wir hören uns denn dann noch einmal vor Weihnachten? Ja, ne? Gut, dann wünschen wir euch jetzt bewusst noch nicht frohe Weihnachten. Das machen wir dann erst, wenn es soweit ist. Aber wir hoffen, ihr habt eine schöne restliche Woche und wir hören uns in alter Frische nächste Woche. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Macht's gut. Ciao.
So machen wir's. Bis dahin. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.